Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode geht es um ein Lebensmittel, das in Deutschland wie kaum ein anderes für Genuss, Handwerk und Kultur steht. Das Brot. Und zu Gast in dieser Episode ist Christian Philips, einer der gefragtesten Handwerksbäcker für die Spitzengastronomie. Aufgewachsen im elterlichen Betrieb führt ihn sein Weg von Nordrhein-Westfalen in den Bayerischen Wald, wo er eine traditionsreiche Bäckerei übernimmt und seine Vision vom modernen Handwerksbrot umsetzt. Mit seinem Signature-Brot, dem 360-Grad-Leib, beliefert er heute Restaurants von Sylt bis Wien. Sein Erfolgsrezept: lange Fermentation, kompromisslose Qualität und eine klare Haltung zum Lebensmittelbrot. Doch der Weg dahin war geprägt von Herausforderungen. Von Mehlallergie, Glutenunverträglichkeit bis hin zu 2 Bränden in der Backstube innerhalb kurzer Zeit. Trotzdem bleibt seine Motivation unverändert und er sagt: Ich liebe das viel zu sehr, was ich mache. Das ist absolute Passion. Wir sprechen über Brotkultur, Handwerk und darüber, warum echtes Brot mehr Aufmerksamkeit verdient. Besonders in einem Land, das weltweit für seine Backtradition bekannt ist. Eine Folge über Qualität, Resilienz und die Suche nach dem perfekten Brot. Ganz viel Spaß mit Christian Philips. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Christian Philips, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier sehen, mein Lieber.
Darf ich es trotzdem auf Bayerisch machen? Servus, mein Lieber.
Du bist doch gar kein Bayer.
Nein, bin ich nicht, aber ich
pflege. Oder haben Sie dich schon eingebayert?
Ich pflege die Heimat natürlich jetzt, die neue. Ja, ich würde schon sagen, dass ich eingebayert bin, ja.
Aber du fühlst dich da ganz wohl, ne?
Definitiv. Ich hatte immer das Ziel, bayerisches Kind und bayerische Frau, und das hat auch geklappt.
Wann hast du das denn das erste Mal formuliert?
Habe ich formuliert, nachdem wir uns entschieden haben, unsere alte Heimat zu verlassen und gen Süden zu wandern.
Ja.
Dann war das auf der Agenda ganz oben.
Ja. Wie lange ist das her? 10 Jahre oder länger?
Vor 13 Jahren. 13 sind wir, Jahre. Es dürften sogar 15 mittlerweile fast sein, weil wir waren kurz zwischendurch noch auf einem kleinen Stippvisite für ein Jahr woanders im Münchner Raum und sind dann Richtung Waldmünchen 2013.
Und wieso gerade dahin?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe Betriebe gesucht zum Übernehmen. Also Prämisse war, dass ich den Laden direkt kaufen kann. Ich wollte nicht pachten und ich wollte in Bayern zu Hause sein. Und dann haben wir einfach gesucht und viele, viele Betriebe angeschaut, also fast an die 20. Und die waren alle relativ nicht mehr so gut beieinander, wie man in Bayern sagt, gell? Habe ich keine Zukunft drin gesehen und war auch etwas konsterniert irgendwann. Aber in Waldmünchen, der hat sich dann noch aufgetan, da sind wir dann noch hingefahren und da hat es dann tatsächlich gepasst, ja.
Und das ist auch ein recht alter Betrieb, ne?
Genau, ist auch schon 172 Jahre alt gewesen oder 167, ja, also sechste Generation.
Ja, schon ordentlich.
Und den haben wir übernommen, da hat die Tochter aufgrund von Mehlallergie aufhören müssen und wir haben gesucht und dann haben wir uns da gefunden.
Ja, cool. Und hast du es mal bereut? Nee.
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, ne?
Mit keiner Sekunde.
Ja, aber ich stelle mir das schwer vor, so eine Auswahl zu treffen, wenn man die 20 Betriebe anguckt.
Ja, gibt ein paar Parameter, die man sich angucken kann, ne? Investitionsstau, wie das Ganze am Markt steht, ob die schon kämpfen oder ob's gut ausschaut. Und dann kommen noch so ein paar andere Parameter hinzu, dass wir halt auch als Familie da wohnen wollten, also idealerweise auch direkt mit einem privaten Anteil im Gebäude noch, ja, wo man sich dann auch zu Hause
fühlt. Okay, dann hast du ein paar mehr Kriterien, die erfüllt sein müssen.
Genau, das war auch noch wichtig, dass das passt. Und daneben, dass wir es auch kaufen können. Und das war da. Und ich habe die Heimat, wie gesagt, also so nicht nach der Stadt ausgewählt. Also wenn diese Bäckerei, so wie sie da vorgefunden haben, in Passau gewesen wäre, dann wäre ich in Passau gelandet. Und wenn es in Regensburg gewesen wäre, hätte ich vielleicht in Regensburg gelandet. Aber die Bäckerei war in Waldmünchen und das ist jetzt das Zuhause, ja.
Und ihr fühlt euch da angekommen auf jeden Fall? Und
ja, definitiv. Also bayerisch sprechen werden wir nicht so gut hinbekommen. Das lassen wir besser bleiben, wenn die Preisen bayerisch sprechen. Das hört sich manchmal komisch an. Ne?
Das sollte man auch nicht nachahmen. Ne? Nee, da muss man aufpassen.
Ne? So ein Servus, das geht schon.
Ja, das funktioniert.
Meine Tochter fängt jetzt schon noch mit dem auf bayerisch zu fluchen. Jetzt wird's interessant.
Ja, das ist gut. Solange du es verstehst, ist ja alles fein. Ja. Aber hat sie was zu fluchen?
Na, nix. Der geht's gut. Die vermisst den Papa natürlich jetzt manchmal ein bisschen. Die ist jetzt 4 und je älter sie wird, desto mehr merkt sie das natürlich, wenn man da ein paar Tage nicht da ist oder wenn man wegfährt und fragt, ob man nicht wiederkomme. Und das ist gerade so ein bisschen, die Phase, in der wir sind, und da ist das Wegfahren noch mal ein bisschen schwerer.
Ja, das glaube ich. Wie früher, das glaube ich. Wann hast du denn angefangen mit dem Backen? Wann hast du dich da entschieden, dass du Bäcker werden willst?
Also ich bin in einen elterlichen Betrieb reingeboren. Das heißt, ich habe ja schon als kleiner Bub in der Backstube gesessen und habe die Rosinen aus dem Eimer gefuttert. Waren ein paar zu viel. Das müssen wir wieder korrigieren. Aber das war immer klar, und das habe ich auch so überall erzählt. Also schnell mit der Schule fertig werden und dann in den Betrieb der Eltern rein starten und Bäcker und Konditor sein. Das war immer das Ziel, ja.
Ja. Genau. Hast du im elterlichen Betrieb gelernt?
Nee. Ich bin ja nicht mal gelernter Bäcker. Ich bin Konditormeister und habe in Gummersbach gelernt beim Café Hecker. Und das war so, mein Bruder, der hat den Bäckermeister gemacht. Ich habe den Konditormeister gemacht, und so wollten wir beide das Unternehmen in jedem Bereich mit Meistertitel führen. Und der Bruder hat aber dann nach 3 Jahren, 2016, auch Mehlallergie bekommen. Ich habe auch eine, meine Mama hat auch eine, und mein Bruder hat auch eine Mehlallergie. Und bei meinem Bruder war es aber damals so, wir waren damals junge Burschen, aber er natürlich noch mal jünger, 3 Jahre. Und bei ihm war es auch relativ schlimm, sodass er dann aufhören musste. Und ich war Konditormeister, habe das ganze Bäckerspezifische ja auch in der Bäckerei meiner Eltern miterlebt, auch gelernt, und ja, ich bin es nicht auf dem Papier, aber ich bin es im Herzen und im Kopf.
Und ja. Das Endprodukt zählt.
Genau, am Ende entscheidet dann, glaube ich, auch die Qualität. Also das denke ich auch. Ja, da hast du recht.
Ja. Wie geht denn das mit der Mehlallergie?
Ja, also es ist schwierig. Also es könnte, also der ein oder andere hätte da vielleicht schon die BU dann gezogen und hätte gesagt, naja, dann ist das eben nicht mein Weg. Aber mich bringt das nicht vom Weg ab, das zu tun. Dafür liebe ich das viel zu sehr, und das ist absolute Passion und absoluter Lebenstraum. Also das lasse ich mich davon nicht wegnehmen. Und ja, so ist es eben, dass ich kein Bäcker bin, habe eine Mehlallergie. Auch Gluten essen ist nicht gut für mich, habe ich jetzt neulich festgestellt oder gesagt bekommen, im Zuge eines kleinen Check-ups, sagen wir mal so. Also bin ich jetzt auch eigentlich vom Brotkonsum ein bisschen weg. Da spielt auch das Getreide und die Fermentierung jetzt nicht so die Riesenrolle. Das vertrage ich auch nicht ganz so gut. Also das ist ein bisschen strange. Aber ja, der Alexander Herrmann hat mal gesagt, das ist doch eigentlich eine Story, die wo man erzählen muss. Ja. Und deswegen mache ich es auch jetzt so, sag ich mal.
Trotz aller Widerstände, aller körperlichen Widerstände.
Ja, richtig.
Aber dir geht's ja gut dabei und du grinst dabei, das ist das Gute. Ja. Und vor uns liegt, für die auch, die dein Brot noch nie genossen haben, das Paradestück, ne?
Das würde ich als ein Paradestück ansehen, weil die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und in der Form ist es auch prima, also ja.
Das ist jetzt der 360-Grad-Leib?
Genau.
Und das ist auch der Verkaufsschlager bei euch?
Ja, absolut. Hat sich zu unserem Signature entwickelt, ist europaweit geschützt in Wort und Bild und ist und unser absolutes Aushängeschild und hat sich, glaube ich, auch in der Gastronomie-Landschaft einen Namen gemacht, der nicht mehr klein ist, und man kommt nicht mehr drum herum.
Ich finde das verblüffend, wie schnell du das geschafft hast oder ihr das geschafft habt.
Ja, also man kann sagen, vor 4 Jahren, als wir mit JRE Genussnetzwerk hier auf der Messe aufgeschlagen sind und ich da das erste Mal dabei sein durfte, da hatten wir auch das Brot dabei. Und da ist die Geschichte im Endeffekt so richtig auf die Bühne gekommen und gestartet.
Also hier in Hamburg so ein bisschen.
So ein bisschen hier mit. In Hamburg, ja. Also kurz vorher schon auch zu Hause. Da war es dann mit dem Luki Maurer,
ja,
dass der das Brot im Steu aufgenommen hat. Und das ist ein Freund und Förderer der ersten Minute.
Ja.
Und der hat uns viele Türen aufgemacht, natürlich dadurch, und Netzwerke eröffnet, wo wir drin uns bewegen können. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Und hier in Hamburg ist es dann so richtig.
Ja. Ich hatte von dem Brot schon mal gehört und ich habe es aber wirklich richtig kennengelernt, auch erst vor, wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Vor 2 Jahren, ne?
Genau.
Als wir mit Graziella gekocht haben, quasi. Und seitdem bin ich auch verfallen. Aber du sagtest das gerade, das ging dann so weiter und Luki Maurer war einer, der das mit angeschoben hat. Weil das ganze Thema, das in die Welt zu bringen, ja, und dann zu promoten, da bist du ja darauf angewiesen, dass die Leute es probieren und auch von anderen eben hören, dass es geil ist.
Mhm.
Hast du dir da einen Masterplan mal gemacht oder
nee, also
ging das so los?
Gab es keinen. Ich habe noch eine Kochausbildung angefangen, die habe ich 1 Jahr betrieben, dann aus diversen Gründen nicht beendet. Habe in dem 1 Jahr in einem Haus gearbeitet, wo Relais und Chateau schon war, also immer noch ist,
ja,
und auch in Stern gekocht wurde. Und dieses Jahr Küche hat mich ganz schön angezündet. Da wollte ich unbedingt, in dem Bereich wollte ich irgendwie mit bleiben, aber trotzdem die Bäckerei haben.
Ja.
Und dann war halt naheliegend, dass wir versuchen, mit einem Koch, der wo das dann wertschätzt und dem die Bühne gibt, zusammenzukommen. Und eigentlich war das mit dem Luki Maurer, der bei uns vor der Haustüre ja ist, dann schon geschafft. Und da war ich eigentlich schon...
Du hast gedacht, schon mal Ziel erfüllt.
War ich eigentlich schon übertrieben zufrieden. Und ich hätte nicht erwartet, was dann noch so passiert. Und ja, das hat dann so Fahrt aufgenommen.
Ja. Mittlerweile belieferst du die ganze Republik und darüber hinaus, oder wie?
Von Sylt bis nach Wien ist das Brot unterwegs.
Ist mehr als die Republik, ja.
Genau, so
einmal, in der Schweiz. Einmal 1000 Kilometer so, ne? Das müsste sein, ne?
Ja, Schweiz ist jetzt als nächstes dran und Österreich. Also wir ziehen es noch ein bisschen größer, weil das Interesse ist groß und ja. Das ist eine tolle Zeit und eine schöne Reise gerade.
So, und da, wie geht denn das raus? Also das, was wir jetzt hier sehen, warte mal, ich mache jetzt mal so und dann wir nehmen es hier mal.
Ich drück mal. Hier ist eine ganz schöne Stelle. Ui, jetzt haben wir ein paar Brösel hier liegen.
Es gibt so richtig schön nach und geht dann wieder in eine Ursprungsform zurück. Und es knackt so ein bisschen dabei. Hast du dir denn dieses Brot so, hast du dir das irgendwann mal vorgestellt? Wie arbeitet man sich so ran an dieses Brot?
Ich habe mal in einer Bäckerei gearbeitet nach der Ausbildung, um den Horizont natürlich zu erweitern. Und da habe ich das Brot kennengelernt bei einem Betrieb, der wo das so ähnlich gemacht hat. Und das hat mich ein bisschen, also das habe ich im Kopf behalten und habe gedacht, Mensch, wenn du mal eine Bäckerei machst, dann hätte ich sowas schon ganz gerne dabei. Ja, grob. Porig oder ungleichmäßig porig.
Jetzt musst du es aufschneiden, jetzt müssen wir reingucken.
Kräftig gebacken, genau.
Du weißt, meine Frau hat sich schon angemeldet für das Brot. Ne?
Das hat
vorsichtig
sie.
Schneiden.
Das hat sie. Das ist immer wieder schön. Das nächste Mal bringe ich mein eigenes Messer mit, ne?
Ja.
Also, es geht schon.
Ja, wenigstens hat es eine Säge.
Das hat es, ja. So, das ist auch ein schönes Exemplar, muss ich sagen, gefällt mir
ja
gut.
Das ist sehr schön.
Genau, aber ja, dieses Luftige, was du gesagt hast, was dann so, wo das Brot wieder so hoch geht, wenn man reindrückt. Also die Idee war halt einfach, diese Ciabatta-ähnlichen Texturen, die aber gewollt, wie sag mal, ungleichmäßig sind, aber wattig und fleischig von der Farbe her, das kommt eben durch die Nachtfermentation.
Wattig und fleischig finde ich super, das beschreibt es wirklich total.
Genau, richtig. Und aber auch mit einer ganz kräftigen Tiefe im Geschmack und diese kommt halt eben auch über die Nachtführung und über das über die Rezeptur an für sich.
Nachführung, erklär mal.
Nachtführung.
Ja. Nachtführung.
Genau, also wird geknetet und dann kommt es in die Wanne und darf über die komplette Nacht in der Wanne sich entwickeln und wird dann am nächsten Tag erst gebacken. Genau. Und so ist es eben ein, wie der Name schon sagt, 360 Grad für mich rundum gelungenes Brot, weil es eben Frischhaltung, Bekömmlichkeit, Geschmack, Erlebnis verbindet alles miteinander, was in einem guten Brot stecken sollte,
ja,
meiner Meinung nach. Aber ja, ich bin davon sehr überzeugt und so viele andere sind es auch. Und das freut mich natürlich.
Also geschmacklich, es wirkt nach, ne? Das finde ich gut. Das merke ich gerade.
Ja.
Also es bleibt ein bisschen auf der Zunge. Also wir haben es ja jetzt so, ich habe es jetzt eben so ein bisschen probiert. Mhm. Was ist denn das Besondere, also außer der Nachtgärung? Ich meine, ist ein Geheimrezept, klar, wissen wir. Aber was macht es so besonders noch?
Also das Besondere ist, dass auch im Teig, man sieht es ja an der Farbe, es ist ja ein überwiegend weizenlastiges Brot, aber die Farbe ist ja doch relativ, leicht bräunlich, gell?
Kräftige Farbe, ne?
Kräftige Farbe, ja. wo daher kommt, dass eben das Aromastück da drin ist. Das ist 360 Grad Leib, der übrig ist, den man dann mahlen tut. Das kennt man ja, wenn man Altbrot in Brot verarbeitet. Das ist kein Geheimnis. Ist auch keine Zauberei. Man darf jetzt mittlerweile ein bisschen mehr reintun. Die Leitsätze wurden da ein bisschen angepasst. Was auch gut ist, weil man kann mehr Altbrot verarbeiten.
Ach stimmt, da gibt es ja richtig viele Regeln, die man einhalten
muss. Ja. Man kann nicht einfach so viel da reinkippen, wie man lustig ist. Aber wie gesagt, das wurde Gott sei Dank erhöht und da darf man vom Regelwerk her mehr reingeben. Und das ist gut für Geschmack und eben für Food Waste auch, dass man Brot wieder weiterverarbeitet. Und der Sauerteig, der Weizenvorteig, das Aromastück, die Zeit, die Liebe aber auch, die man da so reingibt.
Das wollte ich hören,
ja,
die Liebe.
Bringen es dann am Ende zu auf den Punkt und der ist, der macht es dann rund. Und die Frischhaltung ist halt ein Thema bei dem Brot, was auch gerade für die Gastronomen halt gigantisch ist. Dieses Brot hier ist jetzt am Mittwoch nach Hamburg gekommen und wir haben das dann jetzt, heute Messetag, auch wieder Mittwoch, ne?
Ja, genau.
Dienstag haben wir heute.
Fast eine Woche alt jetzt.
Fast eine Woche alt und vorher war es auch schon gefroren. Also es war auch jetzt nicht irgendwie tagfrisch gebacken und mitgenommen.
Wie, aber das ist jetzt... Also gefroren wird es ja auch geliefert zu den Gastronomen, ne? Oder wie?
Ja, also von der Bäckerei selber schicken wir frisch, weil das ohne Probleme möglich ist. Und unsere Partner in Deutschland, Bose Food, Havelland, Ortogummi, ist jetzt keine Wertung, wenn ich hier als erstes genannt oder als letztes genannt
habe. Ich habe gerade überlegt, ob das alphabetische Abfolge war.
Nee, die habe ich nicht so schnell im Kopf zusammen. Die Partner schicken das Brot eben im TK meistens dann raus. Okay.
Und ihr schickt es so fertig raus,
genau,
wenn ihr an die Einzelkunden verschickt.
Genau.
Und das kommt jetzt so, das ist jetzt fast eine Woche alt so.
Ja. Ja.
Das gibt's ja nicht.
Und das war auch nur in der Kühlung, es war nicht gefroren. Also nachdem wir es ausgefroren und mitgenommen haben, war es nur noch in der Kühlung. Und das ist phänomenal von der Frischhaltung. Ist für Gastronomen toll, aber auch für den Privathaushalt toll, wenn du ein Brot hast, das einfach länger hält und gut schmeckt. Und da hast du einfach deine Freude dran. Da ist es, bis von Anfang bis Ende ist es ein Erlebnis und eine Freude, das Brot zu essen.
Ich bin doch ganz fasziniert, dass das fast eine Woche alt ist. Wie lagerst du das denn dann?
Ich würde es mit der Schnittfläche auf das Holzbrett stellen.
Ja.
Und sonst würde ich gar nichts
tun. Gar nichts drüber? Nichts? Na ja, gut, Plastik sowieso nicht, das ist ja tot. Ne?
Die Kruste, wie man sieht, ist ja der Tresor des Ganzen.
Ja.
Und der hält die Frische da drin. Deswegen ist es auch gut, wenn die Kruste kräftig ausgeprägt ist. Dann hast du eben diesen Effekt.
Ja. Ja,
nicht nur, dass es geschmacksgebend ist, sondern eben auch, dass es die Frischhaltung positiv beeinflusst. Und man sieht auch den Farbverlauf da ganz schön von den dunkleren Tönen hin zu den hellbräuneren, brauneren und dann nach innen drin wird es nochmal heller. Also karamellige, bittere, süßliche Noten. Und ja, das ist ein Feuerwerk im Mund.
Einige würden ja auch schon sagen, das ist, aber an einigen Stellen sieht das ja schon ein bisschen verbrannt aus.
Ja, ne? Also der hier ist jetzt schon in dem Bereich, wo ich sagen würde, jawohl, das sollte nicht mehr dunkler sein, das ist genauso gut. Ich verstehe aber auch, wenn jetzt jemand sagen würde, es ist mir ein Ticken zu kräftig, absolut, verstehe ich auch. Also, weil ich da einfach, Geschmäcker sind verschieden und totalen Respekt vorhabe, was halt jemand für verbrannt und kräftig gebacken und für zu hell ansieht. Das ist immer ein bisschen relativ, ne? Genau.
Wenn du sagst, von Sylt bis Wien, ne? Wie viele Häuser beliefert ihr direkt?
Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht mehr. Nee. Also wir haben, ich habe das lange Zeit noch sagen können, aber mittlerweile kann ich es nicht mehr sagen.
Ihr habt doch zu Hause eine Deutschland- und Karte mit Fähnchen drin, oder?
Wir haben auf unserer Homepage mal angefangen, eine Karte zu machen, ja, von Deutschland, wo wir Punkte draufgesetzt haben, um unsere Gastronomen vielleicht auch ein Stück weit zu unterstützen, aber eben auch zu zeigen, wie stolz wir darauf sind, wo das Brot überall ist. Die ist aber momentan nicht auf der Seite, weil wir mal mit der Pflege
Es gibt Wichtigeres,
aber vielleicht machen wir irgendwann da mal wieder was draus. Aber da müsste ich dann eben auch von den Partnern Haveland, Bose und Otto wissen, wo ist denn das Brot überall, um diese Karte zu vervollständigen.
Hat denn das Brot jetzt nochmal, also wenn wir jetzt auch mal wir sprechen ein bisschen auch von der gehobenen Gastronomie, ja, ne? Hat ja auch eine andere Bedeutung bekommen in den letzten Jahren, oder?
Brot allgemein?
Allgemein, ja.
Ja, das würde ich ja definitiv so unterschreiben, ja.
Gerade
in
schon.
Unserem Brotland Deutschland ist Brot, gehört das dahin?
Ja, aber Brotland Deutschland, ich meine, ist das wirklich, ist unser Brot jetzt mal dein und die Spitzenbrote beiseite genommen, sind wir da wirklich so gut wie unser Ruf? Wenn ich mir das angucke, was so, sagen wir mal, im Mainstream und drunter konsumiert wird, das ist ja kein geiles Zeug.
Also ich wäre froh, wenn wir es in Deutschland ein bisschen mehr so handhaben würden, wie es die Franzosen machen, dass Boulangerie geschützt ist, dass man weiß als Endverbraucher, wenn da Boulangerie dran steht, dann wird hinten der Teig geknetet, vorne wird gebacken und ganz vorne wird verkauft. Das würde ich gut finden. Deswegen haben die Franzosen auch noch so viel, viel, viel mehr Bäckereibetriebe wie wir hier in Deutschland. Wir sprechen ja immer darüber, dass Deutschland, was die Abdeckung aufs Land gesehen angeht, kein Problem haben. Ja, das mag sein. Es gibt viele große, die Abdeckung eben gewährleisten. Aber von dem Besonderen geht da schon, glaube ich, was verloren, weil zur Wiedervereinigung waren es noch 57.000 Bäckereien, eigenständige. Und heute sollten wir, ich weiß es nicht ganz genau, um die 7.000 noch liegen.
50.000 weniger?
Genau, so ist es. Also das ist krass. Und da geht halt einfach viel verloren. Und wenn wir von Weltkulturerbe sprechen und schützen Gebäude für die Nachzeit oder so, Nachwelt, aber lassen das Brot, die Brotkultur da ein bisschen Stück weit sterben, verstehe ich das nicht so ganz, warum man da nicht mal ein bisschen mehr Augenmerk drauf legt. Weil es halt eben auch in der Welt so ist, dass wir Deutschen doch eigentlich fürs Brot geschätzt werden.
Eigentlich ja, ne?
Also sollten wir da doch ein bisschen mehr draus machen und dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Liebe geben.
Ja, es ist ja aber häufig auch der Preis, ne? Dass die Leute wirklich nur auf den Preis gucken und nicht auf die Qualität. Und ist dem jetzt wirklich so, dass das habe ich jetzt häufiger gehört, ich wusste das nicht, habe ich mich noch nie drum gekümmert, dass viele Rohlinge auch aus China kommen teilweise? Oder ist das so eine Geschichte?
Rohlinge werden auch in Deutschland gefertigt.
Ja.
Also immer dieses Pauschale aus China oder aus Tschechien. Freilich wird da auch was herkommen, aber in Deutschland haben wir auch unsere.
Aber das wäre ja schon verrückt. Ich meine jetzt China eher nicht wegen China als Land, sondern ob der Entfernung.
Ja, ja. Also wie gesagt, mag auch sein, dass also von da auch was kommt, ja. Aber am Ende des Tages ist beides nicht aus einem Handwerksbäcker mit Tradition entsprungen, sondern auch von einem Industriebetrieb. Und ist egal, wo es daherkommt. Nicht das, was wir toll finden.
Es ist nicht das, was man Handwerk nennt. Das ist alles industriell hergestellt dann, ne?
Genau. Und ich würde mich schon freuen, wenn der Fokus da ein bisschen mehr auf das gerichtet wird, wofür wir eigentlich bekannt sind in der Welt.
Da kommen wir ja auch irgendwie dazu, dass ja auch wahrscheinlich dann da auch Zusatzstoffe sind oder Inhaltsstoffe sind, die in so einem Brot wie deinem nicht stattfinden würden.
Also bei uns definitiv nein, weil wir ja auch als Mitglied, und da möchte ich jetzt gerne die Brücke noch hinschlagen von Freaks to Table, als Mitglied uns da auch verpflichten, sauber zu produzieren. Mhm. Und dementsprechend alleine von der Richtung her ist uns auferlegt, ja, dass wir das vernünftig machen. Aber es ist natürlich auch unser eigener Anspruch. Deswegen sind wir ja auch bei Freaks to Table.
Ich glaube, du musst mal erklären, was Freaks to Table ist.
Ja, Freaks to Table hatte den schönsten Messestand in Hamburg.
Unbestritten.
Den, wo es am meisten zu sehen gab, finde ich, und wo man am meisten erleben konnte und wo man auch ganz viel Leidenschaft und Liebe einfach verspüren konnte. Und wir sind ein Verein, der sich dafür einsetzt, die Lebensmittel Kultur, die wir in Deutschland haben, zu pflegen und auch zu erhalten und darüber aufzuklären, warum Lebensmittel ihren Preis haben. Und sorgen aber auch mit Bildungsansätzen und Workshops dafür, dass wir das verständlich machen. Wir halten Events ab, wir in Würzberg einmal im Jahr, unser Zu-Tisch-Event, wo ich herzlich ihn einlade. Wir bieten dort ohne Eintritt eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, was zu probieren, was zu lernen.
Und wer darf da hinkommen?
Jeder.
Jeder?
Jeder. Jeder darf da hinkommen, der sich dafür interessiert, und wir freuen uns auf jeden. Wir hatten letztes Jahr, lass mich jetzt nicht lügen, waren es 25.000 Menschen.
25.000?
In Würzberg. Lass mich kurz überlegen.
7, und dieses Jahr, 17. Also jedes einmal im Jahr, macht ihr.
Genau.
Da bin ich dieses Jahr auch dabei.
Und da würde ich sagen, guckt doch bitte mal auf freakstotable.de oder eben auch auf Instagram.
Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes.
Was wir da so tun. Also ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Ausriss von dem erklärt, was wir da machen.
Ja.
Aber im Prinzip geht es darum zu sagen, warum dieses Brot hier seinen Preis wert ist.
Mhm. So. Wenn wir jetzt bei Preis sind, was kostet denn so ein Brot jetzt?
Ja, der Endverbraucher und jetzt noch der Sidekick in Richtung Online-Shop. Wir sind ja nicht nur für die Gastronomie da, wir beliefern auch jeden, der das Brot so haben möchte, als Endkunde auf unserer Homepage. Und da kostet es 10 Euro das Kilo. Und
und
in der Naturversion, so wie sie jetzt hier liegt.
Plus Versandkosten da.
Genau. Wenn du aber 5 Stück bestellst und bringst noch für den Nachbarn und für deine Familie eins herbei, dann kommst du auch auf Versandkosten frei. Genau. Nö. Also da gibt's für jeden, der wo das genießen möchte, die Möglichkeit, ja.
Backt ihr täglich denn?
Ja.
Ja? Muss sein, sonst kriegst du das gar nicht gestemmt.
Ja, wir hatten ja eh ein bisschen einen Sonderfall mit den zwei Bränden, die wir hatten letztes Jahr im Juni und jetzt dieses Jahr im Januar.
Sprichst du da gerne drüber?
Habe ich kein Problem damit.
Nee,
es gehört ja jetzt zur Geschichte.
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also zweimal innerhalb eines halben Jahres?
Halben Jahres, genau. Genau. Ja, ich habe im Polizeiverhör auch gefragt, ob ich jetzt verdächtig bin, weil das zweimal in so kurzem Abstand passiert ist. Da habe ich die Antwort bekommen, nö, gibt auch Stellen, da hat es viermal gebrannt, also bin ich quasi aus dem Schneider. Nein, Spaß beiseite. Ja, das war natürlich einschneidend. Sehr.
Aber
einschneidend.
Wichtig ist ja, es ist keinem was passiert, ne?
Genau.
Also ist keiner zu Schaden, kein Mensch zu Schaden gekommen?
Ja, als ich das gesehen habe und ich wusste, dass die Eltern da sind und es ihnen gut geht, dann war eigentlich klar, jetzt lassen wir es geschehen, weil was anderes können wir ja nicht tun. Und wir richten den Blick wieder nach vorne.
Ja. Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein klein wenig Werbung. Am 14. Juni in Hamburg findet das Culinary Society Festival der Aromen 2026 statt. Ein neues kulinarisches Highlight für den Norden. 10 Gastköche aus ganz Deutschland, ausgezeichnet mit insgesamt 15 Michelin-Sternen, präsentieren exklusive Signature-Gänge und zeigen, wie spannend moderne Spitzenküche heute sein kann. Gastgeber ist das Sterne-Restaurant Jellyfish, initiiert von Stefan Feeth. Und außerdem mit dabei sind einige der besten Bars des Landes, darunter die vielfach ausgezeichnete Ori Bar aus München sowie die alkoholfreie Bar von Andan aus Hamburg, die zeigt, wie kreativ alkoholfreie Cocktails sein können. Ergänzt wird das ganze Erlebnis durch renommierte Winzer aus ganz Deutschland und entspannte musikalische Vibes bekannter Hamburger DJs. Und außerdem führen 2 renommierte Moderatoren durch das Programm und einer von denen darf ich sein. Freut euch also auf eine außergewöhnliche Genusskombination aus feinster Sterneküche, leckerem Streetfood, großartigen Weinen, tollen Barerlebnissen und das Ganze exklusiv limitiert und in dieser Form einzigartig im Norden. Culinary Society, das Festival der Aromen. Und das Ganze auch in einer wirklich sehr, sehr coolen Location. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Das heißt, ihr habt dann ja sowieso schon nach dem ersten Brand woanders produzieren müssen. Und gab es da In der Nachbarschaft oder wie?
In der Nachbarschaft hätte es eine Möglichkeit gegeben, aber der wollte das nicht und das haben wir dann auch akzeptiert. Und dann haben wir den Radius halt ein bisschen größer gesponnen, wo die nächsten sein könnten. Aber das ist gar nicht so einfach, kann ich dir sagen.
Da müssen doch Kapazitäten auch frei
sein. Ja klar, also es ist jetzt nicht pauschal, dass jeder, der einen Ofen hat und einen Kneter, das passt dann auch nicht direkt für uns. Es muss auch nicht unbedingt für die andere Seite passen. Also muss schon für beide Seiten passen. Deswegen ist das auch okay, wenn man dann mal sagt, nee, das geht hier nicht. Und dann ging der Radius halt weiter und dann sind wir in Schwandorf gelandet. Da waren wir jetzt bis Anfang Dezember und jetzt sind wir dann nach Weiden weitergezogen, weil wir da in Schwandorf aufhören mussten, weil der Eigentümer da andere Pläne dann hatte, auch abgesprochen vorher, alles gut. Und in Weiden haben wir jetzt einen neuen Partner gefunden, der uns noch ein bisschen besser helfen kann, weil da ist die technische Infrastruktur und der Platz einfach phänomenal gut.
Na, ist gut. Das ist dann, aber ich meine, es muss natürlich auch alles mitziehen. Ne? Die Mitarbeiter müssen mitziehen und genau. So weiter. Und wenn dann auch plötzlich andere Distanzen da sind.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, von welchen Distanzen wir da sprechen.
Ja, wir haben 70 Kilometer hin und wieder 70 zurück.
Boah.
Also sitzen wir jeden Tag 2 Stunden im Auto. Wir versuchen das aber so gut wie möglich und so verträglich wie möglich zu gestalten. Die arbeiten alle 4 Tage die Woche. Sie haben alle Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, Montag frei. Also
okay.
Das hat auch nicht jeder Bäcker. Und wir fangen auch um 5 erst an, fahren rüber, sind um 6 dort und fahren dann kurz nach Mittag irgendwann nach Hause. Also es sind dann am Ende vielleicht 9 Stunden, vielleicht auch mal noch ein ganz bisschen drüber, aber am Ende des Tages in dieser Situation die beste Möglichkeit und da Dankeschön an alle, die uns da helfen und auch danke an das Team, dass du uns da die Stange hält und mit dran arbeitet, dass wir das jetzt hier so lösen können und dann auch gemeinschaftlich in die neue Backstube einziehen können, wo wir uns alle drauf freuen.
Das heißt, ihr baut an alter Stelle die neue Backstube oder wie macht ihr das?
Das ist noch nicht ganz ausgesprochen, ob es die alte Stelle sein wird oder ob es eine alternative Stelle sein wird. Das wird gerade noch geprüft und geguckt, weil Innenstadtkern ist sehr verwinkelt, ist nicht so einfach
okay.
Und da muss man jetzt mal gucken. Wird was passieren, auf jeden Fall.
Du kannst auf jeden Fall nicht so sagen, Schnips, wir fangen mal an zu bauen, sondern das ist ja ein riesiger Prozess, der da auch losgetreten wird. Ne?
Ja, genau. Da spielen viele Sachen rein, die erst geklärt werden müssen. Aber ich kann sagen, wenn sich das jetzt viele fragen, wie schaut es denn mit der Versicherung aus? Da schaut es gut aus. Die haben gesagt, Herr Philips, machen sich keine Sorgen, Sie sind gut versichert. Und das rührt daher, dass wir gesagt haben, schon vor 13 Jahren, hey, wenn wir uns selbstständig machen und wir kaufen was und wir bauen was auf und reißen uns den Arsch auf, dass das gut wird. Und wir haben viel dafür gekämpft. Dann darf es nicht sein, dass durch irgendetwas Feuer, gut, Wasser kann uns nichts passieren, da oben, wo wir sind, aber dass uns das wegnehmen kann.
Ja.
Aufgrund dessen, dass du die Versicherung jetzt vielleicht ein bisschen zu lasch gehalten hast oder Zeitwert versicherst oder sowas. Ne? Wir haben das alles so ausgerichtet, wenn was passiert, dann wissen wir, das kriegen wir wieder hin. Und das haben wir gemacht und dementsprechend kriegen wir es auch wieder hin.
Eine Sorge hat man dann zumindest schon mal weg, ne?
So. Ja.
Aber wie habt ihr das denn gemacht? Ich meine, ihr habt ja Lieferverpflichtungen oder ihr habt ja eure Kunden, die das abnehmen.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie lange wart ihr denn ohne Brot quasi?
Also, zu dem Zeitpunkt gab es im Online-Shop natürlich offene Bestellungen, wo man dann kommunizieren musste, dass das jetzt ein bisschen dauert. Da muss man aber auch Dankeschön sagen an alle, die wo da eingekauft haben zu dem Zeitpunkt. Die haben alle auch teilweise mit ihren Einkäufen natürlich auch unterstützt. Geld ist ja auch immer ein Thema, bis dann Geld von der Versicherung kommt.
Ja.
Wenn du dann 4, 6 Wochen, 8 Wochen überbrücken musst, das drückt auch irgendwann so ein kleines bisschen aufs Portemonnaie. Brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Ist ja einfach so, wenn du 32 Leute bezahlst. Und aber das ist alles gut gelaufen und die Gastronomie, ja, jetzt da gab es einmal die großen 3, die wo Waren natürlich noch im Tiefkühler hatten und ein Stück weit überbrücken konnten. Die Gastronomen, die wir wöchentlich beliefert hatten, das war dann noch ein bisschen ein brisanteres Thema. Das musste natürlich noch schneller gehen. Jetzt hat das im Juni gebrannt und wir waren, war es der 1. August oder war es schon Ende Juli? In der Bäckerei, wo wir dann weitermachen
okay.
durften. Also es ging relativ schnell.
Also,
Auch Dankeschön da nochmal an Schwandorf. Und somit war das gar nicht so ein Riesenfenster, wo es kein Brot gab. Also es war natürlich zu der Hochsaison im Sommer, wo jeder nach Brot geschrien hat. Und wenn das im Januar passiert wäre, hätte man da nicht so einen Druck auf dem Kessel gehabt. Aber im Sommer war das natürlich zur Höchstzeit. Und das war schon ein Problem. Dann haben wir rationieren müssen. Und boah, das war eine ganz schlimme Zeit, weil du als Unternehmer natürlich glücklich bist, wenn so viele Bestellungen kommen.
Ja, und dann kannst du nicht, ne?
Dann kannst du nicht. Und das zerreißt einen so ein bisschen. Ne? Du weißt, du bist nicht schuld. Das weiß auch jeder andere. Aber trotzdem.
Trotzdem nervt es.
Nervt es. Und du hast natürlich auch Angst ums Netzwerk und um deine Kunden.
Dann müssen wir leider doch weiterziehen, ne?
Genau, weil am Ende des Tages braucht der Gastronom ja das Brot oder irgendein Brot. Er kann ja nicht sagen, nee, lieber Gast, ich habe heute kein Brot, weil der Christian hat jetzt keins und ich kaufe kein anderes.
Das wird wir erklären uns solidarisch, liebe Gäste, wir haben kein Brot.
Ja, und an der Stelle aber auch an unsere großen Partner ein großes Dankeschön, die mit viel Verständnis, also mit maximal viel Verständnis und Unterstützung hinter uns gestanden sind. Das könnte ich jetzt noch mit ein paar Sätzen mehr noch beschreiben, wie toll die das gemacht haben, aber ich lasse es jetzt mal einfach so stehen, mit einem großen Danke an alle. Aber natürlich auch die Gastronomiewelt in Deutschland, die wo auch teilweise überbrückt hat mit was anderem, aber auch wieder zurückgekommen ist.
Das ist gut, das ist schön, ja.
Und das ist schon toll und da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut.
Du hast ja auch dann, man konnte das ja auch verfolgen so ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen. Du warst da ja sehr offen und emotional hast du das ja auch rübergebracht, wie so gerade die Situation und die Lage ist. Ist das ein gutes Ventil? Musstest du dich da überwinden, das zu machen, dich da hinzusetzen und das aufzunehmen oder wie war das für dich?
Oh, mei. Man wird ja dann von vielen Seiten gelöchert, wie es denn so ausschaut. Und ich glaube, ich habe das als den Weg angesehen, um das
bevor
mal...
Bevor du jedem Einzelnen erzählst.
guck das bitte, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, okay.
Aber vielleicht auch ein kleines bisschen als Ventil. Ja, doch, schon auch. Meine Mama hat das ja auch gesehen irgendwann. Ihr hat das wehgetan. Ihr hat das leid getan, dass der Sohn jetzt da sitzt und muss sowas sagen oder sowas sprechen, ja, obwohl es ja unser oder mein Haus ist und meine Firma ist und sie auch weiß, dass das wieder gut wird, aber tut es natürlich trotzdem leid und weh.
Die leidet mit dir.
Ja, absolut. Ja. Und ich muss aber sagen, wir haben mittlerweile auch eine kleine Community, glaube ich, zusammen. Schaut gerne auf Instagram vorbei an der Stelle, freuen wir uns riesig. Und dann wollte ich das einfach auch sagen, wie es ausschaut, ne?
Also, ja,
das ist mir schon wichtig. Und ich habe aber da im Nachgang auch Nachrichten bekommen aus der Bäckerbranche, aber auch anderen Bereichen, die gesagt haben, dass es eine wahnsinnige Vorbildsgeschichte auch ist, wie wir das gemacht haben. Wir haben eine Woche nach Brand haben wir in Kitzbühel den Hahnenkamm das Rennen beliefert, das VIP-Zelt. Und dann hat auch mal jemand gesagt, ja, wie spinnst ihr, wie macht ihr das denn eigentlich? Ne? Da brennt's und eine Woche später fahrt ihr nach Kitzbühel. Ja. Und ich habe auch dann, also dafür gab es auf jeden Fall Respekt von außen.
Das freut mich riesig,
war aber gar nicht die Intention, weil das ist einfach, liegt einfach in unserer
Natur. Also es war nicht Fishing for Compliments.
Um Gottes Willen.
Nee.
Es ist aber meine Passion und mein Naturell, dass man da nicht lange den Kopf in den Sand steckt und direkt wieder Gas gibt und auch ein bisschen fürs Team natürlich auch stark nach vorne geht und sagt, hey, ihr braucht euch keine Sorgen machen, weil wenn ich das mache und so, dann ist das doch bei den dann vielleicht auch ne, im Kopf. Aber wenn die sehen, wie wir reagieren und wie wir umgehen damit, glaube ich, da muss man stark sein. Und das habe ich, glaube ich, so weit ganz gut hinbekommen. Und da sind wir sehr stolz drauf, ja.
Erstmal, als ich das mitbekam, dachte ich, ach du Scheiße, das kann nicht sein. Und ich fand es aber auch berührend und aber auch motivierend. Ja. Ne? Weil wie viele sagen, aus, kein Bock mehr, ich zieh mir jetzt die Decke über den Kopf, lass mich in Ruhe.
Ja? Also nach dem zweiten Mal hätte man das wohl wirklich gekonnt, weil wenn du das Bild dann siehst, wie da das aus den Flammen steht, und man muss dazu sagen, dass wir haben ja eben drüber gesprochen, sechste Generation, ich bin so jemand, mir bedeutet sowas. Also ich habe ja eben gesagt, als wir hingelaufen sind, die Gebäude hier gesehen haben, wie schön das hier in der Stadt ist, ne? Die alten Gebäude, das bedeutet, sowas bedeutet mir was. Geschichte, worauf man stolz sein kann und was so auch nicht wieder aufbaufähig ist, weil es einfach schon von so langer Zeit her es gibt. Das bedeutet mir was. Und wenn ich dann höre, oder aus den Geschichten unserer Vorbesitzer, was in diesen Räumlichkeiten alles so passiert ist, und du bewegst dich dann in diesen Räumlichkeiten, und nach diesen vielen Generationen und jetzt bist du da, ja, das bedeutet mir was. Und ich wollte das immer in die Neuzeit führen, das Alte, das Traditionelle bewahren, aber in die Neuzeit führen und diese Firma. Und das haben wir wirklich gut hingekriegt. Und wenn das dann irreparabel zerstört wird, es tut weh. Und ich hatte auch so Pläne in dem Gebäude, weil oben drüber war, früher war das war eine Bäckerei und Getreidehandlung und früher in der Getreidehandlung oberhalb der Bäckerei, wo dann die hohen Böden waren mit Holz und Co., das war schon eine geile Location. Und ich hatte schon so Chefstable-mäßig was im Kopf, was wir da oben machen können mit unserem Koch, Köchinnen-Netzwerk. Ne? Ja gut, das machen wir jetzt halt leider nicht, aber wir werden es.
Mal gucken, was wird. Wir werden es auf jeden Fall.
Ja, es wird was kommen. Also das Neue, was wir bauen, wird Möglichkeiten bieten für alles. Ja. Und dann wird es das halt in den neuen Räumlichkeiten geben.
Nun haben wir von dir gehört, es war jetzt kein Masterplan dahinter. Du hast gesagt, ach, wenn du wahrgenommen wirst von irgendwie ein, zwei oder wichtigen Köchen, dann ist das schon mal toll. Fängt man dann aber irgendwann an, wenn das so funktioniert, Pläne zu machen und zu sagen so, ah, jetzt wollen wir das nochmal erreichen und jetzt wollen wir das erreichen, oder lässt du es so fließen? Oder hast du so immer mal so eine Idee, die du dann wieder verwirklichen willst?
Also eigentlich kann man sagen, lassen wir es fließen und lassen wir es geschehen. Mich hat vor einer Weile mal jemand gefragt, womit ich denn zufrieden wäre oder womit ich denn oder was denn, ja, oder was auch die Ziele sind und naja, wenn du selbstständig bist und so, da du sagst ja nicht, ja, jetzt reicht es, jetzt lehne ich mich zurück. Also irgendwie ja nicht, ne? Du spezialisierst dich vielleicht ein bisschen mehr, was wir jetzt tun. Du passt vielleicht Sortiment an und du tust dein ganzes Ding ein bisschen mehr ausarbeiten in der Außendarstellung, was du bist und was du sein willst und wofür du stehst und darüber, dass du noch gezielter darauf hinweisen kannst. Also da gibt es schon Pläne, wie wir uns da noch weiter positionieren wollen und so, aber ich habe auch schon in vielen Gesprächen und Interviews gesagt, also eigentlich bin ich so, wie es jetzt ist, zufrieden. Also ich bin zufrieden, ich bin wild und will weiter Gas geben, ja, aber ich bin zufrieden. Also mir fehlt auch nichts, und wenn es so jetzt aufhören würde, würde ich sagen, genau so wie es war, so hat es mir gefallen und ich habe nichts vermisst. Also,
und zufrieden zu sein heißt ja auch nicht, ich ruhe mich drauf aus,
ja,
ne? Sondern auch das Level halten ist ja schon anspruchsvoll, auf jeden Fall. Und ich meine, du kannst natürlich auch so ein Geschäft, so wie ihr das macht, ja auch nicht endlos skalieren.
Nee, die Nachfrage an dem Brot, die ist ja nach wie vor groß, und neben den genannten frischen Dienstleistern gab es natürlich noch viele, 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 viele andere Anfragen. Also ich möchte behaupten, jeder frische Dienstleister in Deutschland wollte das Brot haben, und wir haben uns bewusst für die entschieden, die wir jetzt haben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, es so zu lassen, weil wir das nicht, ins Industrielle treiben wollen, aber auch, weil wir wollen, dass das Brot was Besonderes bleibt. Dass da kein Preiskampf drum entsteht.
Ja.
Dass das einfach ein Produkt wird, was einen Platz einnimmt und den auch halten kann. Ja. In der Besonderheit, so wie das Brot ist. Und ich wollte schon über die Grenzen Waldmünchens hinaus. Das war auch für das Fortbestehen der Firma sehr wichtig. Das haben wir geschafft. Und aber wie gesagt, wir hinterfragen viel und wir überlegen viel und wir setzen uns viel zusammen, wir machen viele Meetings und tauschen uns aus und sprechen die nächsten Schritte durch, aber auf Krampf noch größer werden ist nicht der Plan. Ein gesundes Mittelmaß mit der Möglichkeit, jedem, der das Brot haben möchte, zu beliefern, aber was nicht gleich heißt, dass wir es überall hinschicken werden, also wenn die Anfragen kommen.
Ja.
Wir selektieren da halt auch und sagen, wir geben das vor, wie wir das sehen.
Da müssen einige halt selber backen. Ja. Obwohl, merkst du das, dass so im Fine Dining-Bereich sind ja viele dabei, die ihr eigenes Brot machen?
Wir haben das ein oder andere Drei-Sterne-Restaurant ja auch mit Brot bemustert und wir haben auch das ein oder andere beliefert. Und gerade da merke ich dann schon, dass es heißt, wir backen aber selber, die schätzen das Brot sehr, aber wir backen es selber.
Alles gut, aber. Ja.
Also wenn das Personal noch da ist und wenn man das einbauen kann, ja klar, warum denn nicht? Mhm. Wenn man uns braucht, sind wir da. Wir drängen uns auch nirgendwo auf und wir gehen auch nicht über den Preis. Wir haben ein tolles Produkt, wir sind tolle Menschen, wir haben das Herz am rechten Fleck, wir stehen für die guten Sachen ein und freuen uns über Wertschätzung.
So. Und das ist ja, wenn ich jetzt trotzdem selber mein Brot backen will, ne? Mhm. Mach doch.
Ja.
Was muss ich da machen? Was würdest du mir raten als Privatbäcker? Es gibt, ist ja auch ein Trend, muss man ja sagen.
Ja, das, absolut. Das, extrem, das zeigt also, ja auch die viele Lektüre, die es mittlerweile gibt. Gell?
Genau, da gibt es ja auch ein paar Gurus.
Ja, absolut. Und wenn du die Bücher der Gurus hast, dann hast du ja eine gute Grundlage. Und wenn man sich da dran hält, und die sind ja mittlerweile bis ins Detail beschrieben, und wenn man sich da ans Rezept hält, das ist immer ganz wichtig, dann kriegt man da auch zu Hause gute Ergebnisse. Und dann sieht man auch, was für eine Arbeit dahinter steckt, was schief gehen kann. Und dann sieht man auch, Zeitaufwand, der dahinter steckt. Und kriegt vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dafür.
Ich glaube, das bringt ganz viel Wertschätzung.
Ja,
also für das, was ihr macht und für das Handwerk.
Denke ich auch.
Was ja teilweise flöten gegangen ist. Was mich nochmal interessiert, du sagtest, ihr seid in andere Bäckereien gegangen. Wie lange dauert das, bis du da raus hast, wie das da funktioniert? Andere Bedingungen in der Backstube, der Ofen ist anders. Wie lange, oder? Oder geht das fix?
Mal so. Also der erste Betrieb zum Beispiel, da war es war nicht recht viel größer wie wir in Waldmünchen. Aber hatte jetzt, wir waren ja auch in der Technik ein bisschen darauf ausgelegt, natürlich, so wie wir das jetzt gebraucht haben zum Schluss, dass das dasteht. Und das haben wir natürlich nicht sofort am anderen Platz auch. Kann es auch nicht so einfach mitnehmen. Muss dann halt mit der Technik arbeiten, mit der Kühlung, mit der Gärtechnik, wie sie halt eben da so ist. Und das braucht dann schon mal so eine Woche vielleicht oder vielleicht auch mal 14 Tage. Aber dafür haben wir ja auch davor ein bisschen rumprobiert, bis das alles sitzt. Jetzt im zweiten Betrieb ist das einfacher, weil da die Kühlbedingungen wesentlich viel besser sind. Das liegt einfach an der Größe des Betriebes. Aber dadurch, dass wir an beiden Stellen mit unseren eigenen Bäckern vor Ort sind, ist ja schon mal ganz viel geschafft auf dem Weg dahin, dass man das da auch dann so umsetzen kann, weil die ja wissen, was zu tun ist und mit mir zusammen das dann eben dahin gedreht haben, dass es passt. Also ich würde sagen, an der zweiten Stelle ging es noch ein bisschen flotter. Ja.
Aber man muss sich ein bisschen eingrooven da.
Ja, definitiv. Wir haben auch dann noch was, eine Sauerteiganlage uns eine zweite angeschafft, um das da mit computergesteuerter Technik noch ein bisschen zu machen, weil das einfach sicherer ist, wenn der Computer Temperaturen überwacht und Rührzyklen einhält und so haben wir dann eine schöne gleichbleibende Qualität und auch an dem Standort das Brot, so wie wir uns das vorstellen.
Hast du denn eigentlich, wirst du ja häufiger gefragt, ob du jetzt mal dem anderen berühmten Bäcker,
jetzt wird's interessant,
Herrn Gaues, Jochen Gaues, der ja auch hier schon zu Gast war.
Wirklich?
Im Podcast, ja. Aber ist schon länger her. Ja. Champagner-Jochen, Ferrari-Jochen und Pleite-Jochen, also er hat ja viele Namen. Viele sehen dich ja so als Nachfolger, beziehungsweise in der Berühmtheit und auch natürlich in dem, wen ihr beliefert, weil Jochen war ja auch zu Hochzeiten auch sehr gut distribuiert. Ne? Ja. Hast du ihn abgelöst?
Möchte ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Ich bin ja der Christian und ich mache das, was der Christian macht. Und ich schätze das Geleistete von ihm sehr. Und ich kann nur meinen Hut davor ziehen. Er hat das, was er sich aufgebaut hat und was er erschaffen hat, das hat er gemacht. Und die Kunden, die er hatte, die hat er durch die Qualität bekommen. Und deswegen muss ich sagen, allergrößter Respekt vor dem, was geleistet wurde. Und jetzt sind wir da und wir machen das auch ganz gut mit unseren ganz eigenen Vorstellungen, mit unserem ganz eigenen Rezept und mit unserer ganz eigenen Philosophie. Und,
das hebst du jetzt so hervor mit ganz eigenem Rezept. Gibt es da etwa irgendwas, was man hinterfragen sollte? Ja. Wurde da mal was reingedichtet?
Die Gastronomie-Szene wird das, was ich sage, wahrscheinlich durch die Blume irgendwie verstanden haben. Ich will gar nicht so direkt drauf eingehen, weil das für mich ein emotionales Thema ist. Ich kann nur sagen, wir haben unsere ganz eigene Stilistik in dem Brot. Ich habe das auch ein bisschen versucht, oder ich versuche auch das zu erklären, was die Unterschiede sind. Ich kenne das Brot, welches in den von dir beschriebenen Jahren so erfolgreich war, das Sylter, und ich weiß, was das 360 erfolgreich macht, und es gibt ganz klare Unterschiede, und die wie soll ich sagen, ne? Also es sind zwei ganz eigene geschmackliche Felder.
Ich verstehe das. Ich wollte da gar nicht so näher rangehen, aber ich merke, das ist so ein Punkt, der schon an anderer Stelle häufiger an dich rangetragen wurde.
Ja, das ist so, ja. Aber gut, sei es wie es ist. Ja. Wir haben uns das, was wir hier haben, mit viel Fleiß und Liebe erarbeitet, und ich bin wahnsinnig stolz drauf. Und ich bin der Christian aus dem Süden und es gibt den Jochen aus dem Norden, und wir backen beide gutes Brot und gucken mal, wo es hinführt.
Es ist ja auch gut. Also wir brauchen ja auch viele, die gutes Brot backen.
Ne? Ja, und es hat er auch ein Bild von mir gepostet, wo wir auf einer Messe standen, und hat gesagt, die deutsche Bäckerei Zukunft, braucht keine Angst haben. Mit einem Bild mit mir hat er gepostet, fand ich ganz nett von ihm.
Ja, ist doch sympathisch.
Wertschätzend, und so bin ich auch, und genau.
Ja. Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Das war sehr diplomatisch gerade.
Ja, ich, es gibt keinen Grund, anders zu sein.
Nee.
Es gibt keinen Grund, anders zu sein. Deutschland ist groß, wir haben viele tolle Gastronomen und Menschen, die Brot wertschätzen. Und die kann ich alleine nicht beliefern. Ja, gerne viel, aber es ist Platz genug.
Haben wir gehört, es ist irgendwo ein Ende, genau.
Für ganz viel tolles Brot von ganz vielen verschiedenen Köpfen, und es gibt viele, die tolles Brot backen, und die hat man vielleicht nicht direkt auf dem Radar. Viele tun es einfach und reden nicht drüber. Manche siehst du ein bisschen mehr in der Social-Media-Welt, und da können wir stolz drauf sein, und
Alles klar. Ich frage nicht weiter. So, ich mache mal einen Sprung. Wie schmeckt dir dein Brot denn am liebsten?
Natur. Also ich habe das 360 Natur, mag ich am allerliebsten. Ich mag es auch am liebsten ohne irgendwas drauf, weil das am ehrlichsten ist. Und wenn man auch mal die Krume separiert von der Kruste isst, merkt man, was für einen komplexen Geschmack die hat, was für eine tolle Brotigkeit da drin steckt. Und wenn die Kruste dann noch dazukommt, dann rundet das Ganze dann noch mal ab und macht es zu was ganz Besonderem. Da hast du dann schon echt ein Erlebnis. Und Butter und Salz ist dann auch noch der nächste Step, ne, wie wir alle Brot gerne essen. Ja, das ist es dann auch.
Ich finde aber auch ganz ehrlich, ne, so ein reines Butterbrot
man merkt das immer wieder auf den Events, wenn dann die Köche ihre 3, 4, 5, 6, 7, 8 Komponenten aufbauen in den 5, 6, 7, 8 verschiedenen Strukturen, um da massiv Feuerwerk auszulösen auf dem Teller. Und wir haben da eine dusselige Stulle mit ein bisschen Butter und Salz. Dann glänzen wir da, und die Menschen sagen dann auch noch, hey, das schmeckt wie früher bei Oma, oder das kenne ich noch aus meiner Jugend. Und man berührt sie, und dann hört man ganz oft, das war ja heute alles schön, aber das Brot war das Beste.
Ja.
So, das widerfährt immer wieder, ja. Da, wo das Brot im Einsatz ist, erleben wir auch immer öfter, dass die Gastronomie dann eben sagt, hey, wir haben hier auf einmal eine Anfrage, ob man das Brot kaufen kann. Das gab es vorher nicht. Und erleben wir durch die ganze Republik, und das ist doch richtig schön.
Ja, das sind doch tolle Komplimente, oder?
Ja, genau. Und das.
Sind die Leute denn auch, als die Backstube noch lief, sind die auch zu euch hingepilgert?
Ja, also wir hatten schon.
Habt ihr einen Fanbereich in der?
Boah, das weiß ich nicht, aber zumindest war es so, dass schon aus Straubing, aus München, aus Regensburg auch zu uns gefahren wurde, um Brot zu kaufen, Die wussten vielleicht nicht, dass es einen Online-Shop gibt oder wollten es einfach auch selber sehen.
Ja, wollen wir ja auch mal gucken.
Ja, und jetzt, wo wir da in dem Zuge des Brandes auch den Laden neu bauen werden, wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Ecke attraktiver vielleicht oder wie soll ich das sagen, attraktiver, moderner und vielleicht noch ein bisschen zugeschnittener auf unser Erscheinungsbild, wie wir uns das so vorstellen. Und es wird, glaube ich, immer eine Reise wert sein, nach Bad München zu kommen. Das ist auch das Ziel, dass wir eben da einen attraktiven Platz bieten, wo man hinfahren kann, was sehen kann, was erleben kann, vielleicht auch noch was sehen kann. Also sehen in Richtung Backstube oder so. Ja. Gläsern, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie es wird.
Wir sind gespannt.
Ist alles noch zu früh.
Wir werden es begleiten. Du hast gesagt, du hast auch mal eine Kochausbildung angefangen. Ein Jahr. Da wolltest du nicht weiter drauf eingehen, warum du damit aufgehört hast.
Ja, aber ich kann es aber machen. Ich war Konditormeister und in der Küche war der Patissier dann natürlich das, wo ich am meisten schon helfen konnte, weil ich ja eben mit meiner Ausbildung da gerade passend war. Und es gab auch keinen Küchenmeister zu dem Zeitpunkt. Also war eigentlich der höchstqualifizierte in der Küche als Lehrling im ersten Lehrjahr. Und ich habe halt viel Zeit in der Patisserie verbracht und auch viel Zeit im Keller, wo der Ofen stand oder wenn Torten gemacht werden mussten, war klar, wer das macht. Und ich will nicht sagen, dass ich da ausgenutzt wurde. Nee, man hat halt gemerkt, dass das wohlwollend wahrgenommen worden ist, dass ich das alles konnte. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, das ist alles prima, aber ein bisschen fehlt jetzt hier die klare Linie, ne? Und dann habe ich das so angesprochen und man hat dann gemeint, dass vielleicht die Patisserie wechseln könnte. Der damalige Patissier hätte das auch gut gefunden. Wir hatten ein gutes Verhältnis und da ist aber nie zu gekommen. Und ich habe dann so kurz vor Weihnachten oder im Dezember oder was im November gedacht, bevor ich mich jetzt wieder 4 Wochen lang hier durchnehmen lasse,
sagst du lieber.
Sag ich euch, Freunde, wir haben lange genug drüber geredet, aber ich möchte jetzt nicht mehr. Und dann habe ich den Schlussstrich gezogen und habe dann gesagt, okay, tschüss, jetzt machen wir eine Bäckerei. Und haben wir das dann so eben so hingelegt, wie wir eben gesprochen haben.
Und kochst du denn gerne?
Ja,
eigentlich schon. Hast du Zeit dafür?
Nein, habe ich nicht. Aber was wir auch noch geplant haben, was wir auch schon einmal gemacht haben, dieses tolle Netzwerk, was ich habe, nach Waldmünchen zu holen. Wir haben mal einen Koch eingeladen, Klaus Breinig, Grillweltmeister. Mhm. Dann haben wir ein 5-Gang-Menü gemacht, haben in der Backstube 50 Plätze aufgebaut und haben dann 5 Gänge rund um Brot. Das war immer so der Star oder ein Teil des Tellers mit dazu gepackt und haben eine Menüfolge draus gemacht. Und gleichzeitig hatten wir noch von Freaks to Table einen Käseaffineur da, einen Destillateur da, eine Weinbegleitung. Wir haben den Holzofen angeschmissen. Man konnte dann, also währenddessen das gekocht wurde, entweder dem Koch über die Schulter schauen oder aber am Holzofen mitarbeiten oder aber bei Freaks to Table Partnern sich was erklären lassen. Also ein bisschen Bildung war noch dabei. Und das haben wir mal gemacht und das wollen wir auferleben lassen wieder, denn
das ist ein schönes Format, finde ich.
Ja, denn das Format mit einem Brotzeittisch in der Bäckerei gibt es, kenne ich, machen auch Kollegen ganz toll. Ich habe den Gedanken, den Gastronom, also den Koch, die Köchin da direkt reinzuholen und dann eben auch kochen zu lassen im Kopf und das. Da gibt es Namen, die dann nach Waldmünchen kommen. Das ist schon, da kriege ich wieder Gänsehaut, weil das ist echt was Besonderes. Ja. Und das wird so eine Serie werden, wo, wenn wir wieder stehen, glaube ich, dann ins Leben gerufen wird wieder. Ja, und das ist noch so ein kleines Ziel, so ein kleiner Wunsch, so ein kleiner Traum, den ich da gerne real werden lassen
würde. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir werden es beobachten. Aber wenn du denn mal selber kochst, ne? Mhm. Was ist denn so? Wo sagen denn deine Leute, das macht er richtig gut?
Also wenn die Frau das jetzt hier hört, würde die sagen gar nichts.
Hat die so einen hohen Anspruch?
Nö, das liegt nicht im Anspruch, es liegt daran, weil ich nichts mache.
Also weil du nichts machst.
Ja. Also, ich glaube, die sind froh, wenn ich mal, was weiß der nicht, einen Kuchen backe oder so, was auch zu selten vorkommt, oder mit meiner Tochter ein paar Zitronenmuffins backe, dann ist die glücklich und alle anderen freuen sich auch, wenn sie was kriegen. Aber ich habe haufenweise tolle Kochbücher zu Hause, meistens auch noch mit einer Signatur drin, die ganz nett formuliert ist. Und man müsste sich wirklich mal mehr Zeit dafür nehmen. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch mal habe, weil ich habe Also in dem Jahr in der Küche, da ich meine, so das Schnibbeln, das Vorbereiten, ja, das Kochen, das auch das Anrichten, das sind schon Sachen, die ich toll finde. Ich habe auch in Kitzbühel bei einem Kunden mal, kleiner Sprung jetzt, aber bei der Eröffnung teilgenommen und ich habe gesehen, das Küchenteam ist sehr knapp besetzt. Und da habe ich so gesagt, soll ich helfen?
Ja.
Und er hat gesagt, ja, wenn das geht, wäre schon toll.
Ja.
Und dann habe ich von der Vorspeise bis zum Dessert jeden Gang mitgeschickt.
Ja, cool.
Und, also nicht nur den Brottisch gemacht, sondern nebenbei auch noch die Teller angerichtet und Pass gestanden. Ja, das war irre geil. Also ich liebe das. Also Bäcker, Koch, Konditor, das ist so meine Welt und alles drei würde ich am liebsten gleichzeitig ausüben. Geht halt nicht, aber wir versuchen, so viele Sachen zusammenzubringen. Und
auf jeden Fall machst du, glaube ich, Leuten Lust darauf, auch ein Handwerk zu betreiben. Bildet ihr aus?
Ja, wir haben innungsbeste Bäcker ausgebildet.
Ja, bitte. Entschuldige die Frage. Ja.
Ja, das Besondere an dem jungen Mann war, dass er Flüchtling war. Es war unser erster Flüchtling, 2015, glaube ich, war das. Ja, doch, 15. Und da war halt alles Sprachbarriere, Rechnen etc. Aber der hat als erster Ausländer in Ringsburg-Kelheim und Kam Landkreis die innungsbeste Prüfung abgelegt. Das gab es vorher noch nicht. Und das haben wir mit dem jungen Mann geschafft. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also ausbilden können wir auch, ja.
Hey, es klingt zu perfekt. Es klingt eigentlich zu perfekt bei euch.
Ja, ist nicht. Wir reden ja nur über die schönen Sachen jetzt hier. Ne? Alles ist auch nicht perfekt.
Also ich werde mal vorbeikommen. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen bei euch vor Ort. Auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich bei euch auf der Ecke bin.
Ja, sehr gerne.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann schnell wieder dann auch irgendwann in den eigenen Räumen backen könnt, aber das dauert sicherlich noch ein Weilchen.
Ja, also ich wäre froh, wenn wir 2027 in den neuen Räumlichkeiten produzieren. Das müssen wir schaffen auch. Also wir haben von der Versicherungsseite her schon auch das Zeitfenster so, dass man sagen kann, wir haben jetzt noch die Luft, uns Gedanken zu machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, müssen nicht auf Krampf sofort loslegen. Weil sonst das Zeitfenster zu klein wird, nee, haben wir nicht. Und von dem her 2027 im Sommer, Spätsommer, wäre toll, wenn es da passt. Dann können wir auch für Weihnachten noch ein bisschen Stollen backen und
verschicken. Macht ihr, ne? ihr backt schon das ganze Portfolio auf,
ja,
oder?
Das haben wir gemacht und ich will jetzt auch dem Waldmünchner oder unseren Kunden keine Angst machen, da wo unsere Filialen besuchen, dass das jetzt radikal anders wird, aber es wird anders.
Ja. Ja,
das ist schon der Plan, Fokus mehr zu legen, weil man einfach dann weniger Produkte in besserer, perfekterer Art und Weise herstellen kann. Das heißt nicht, dass ein breites Sortiment ist, irgendwie geschludert wird. Aber ich, meine ganz persönliche Meinung ist, dass wenn man einen Fokus legt, es müssen jetzt nicht nur 6 Brote sein oder 10 oder so. Es kann auch noch ein bisschen mehr sein, wenn es ein Team dahinter steht und passt. Aber 50, 60 Artikel jeden Tag frisch zu haben oder so,
das ist einfach viel.
Ich glaube, das braucht es auch nicht. Also wenn der Laden, der jetzt neu kommt, mit dem Brotregal die Hälfte an Größe nur noch haben und die Theke wird auch kleiner, aber ganz bewusst.
Ja. Noch ein Grund mehr vorbeizukommen, wenn es denn soweit ist und vorbeizuschauen.
Freu mich.
Christian, ich danke dir. Ich hoffe, wir laufen uns demnächst bald mal wieder über den Weg. Ja? Aber eigentlich, bist du lieber unterwegs oder bist du lieber in der Backstube? Du bist ja gerne draußen.
Ja, ich bin gerne draußen und ich glaube auch, dass dadurch das auch so geworden ist, wie es geworden ist. Ich habe mich wir haben die Firma jetzt so aufgestellt, dass ich draußen rumfahren kann und ich weiß, zu Hause funktioniert es. Und uns allen ist klar, dass ich irgendwo das Gesicht bin und die Marke bin und ja, da ist es wichtig, auch draußen zu sein, Kunden zu besuchen, weil die bestellen das ganze Jahr, dann wollen wir die auch unterstützen vor Ort, mit einem Brottisch, auf einem Event oder eben auch einfach mal gucken, ob alles passt. Das gehört einfach dazu. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich fahre wahnsinnig gern Auto, auch gerne flott. Und,
muss man ja auch, wenn man da bei euch ist und jeden Tag 70 Kilometer eine Richtung.
Das ist so, genau. Ja. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne in der Backstube. Also wenn es ein Zwie... Also, So, Ding wird aus, Bäckerei und draußen rumfahren, dann bin ich der glücklichste Mensch überhaupt, ja. Und alles andere Bürokratische und den Bums, das dürfen die Abteilungen machen, die wir dafür geschaffen haben.
Ja.
Das, ohne das geht's nicht, aber ich bin froh, wenn ich mich auf die beiden Kerndinger konzentrieren kann.
Ja. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Ah, das ist gemein, ne? Die Frage ist fies.
Das ist eine sehr, sehr fiese Frage. Ich kann hier eigentlich fast keine Antwort geben. Aber, und das ist der ganzen Geschichte geschuldet, das Steu vom Luki Maurer in Rattenberg, Scherengrub, ist für mich schon so ein magischer Ort. Wenn ich da hinfahre, wenn ich da reingehe, dann denke ich ein bisschen an die Geschichte, wie ich früher reingelaufen bin, in 6, 7 Kursen, die ich gebucht habe und immer ein anderes Brot auf dem Arm und habe gehofft, dass der Luki irgendwann mal sagt, jo, das ist gut.
Ja.
dann würde ich jetzt gerade einfach Steu sagen, wenn ich was sagen müsste. Aber das...
Finde ich gut. Ist eine gute Antwort.
Ja, das ist... es gibt so viel Tolle und ich liebe das. Aber wenn ich eins sagen müsste, jetzt.
Ja.
Also das lässt mich ja nicht gehen.
Nee. Und welches ist das nächste, das du besuchen wirst? Gibt es da schon, hast du schon einen Plan?
Das ist, einen Plan habe ich jetzt gerade keinen, wo das nächste ist. Wir haben ein paar ganz spannende Sachen am Laufen und wir werden noch ein paar ganz spannende neue Kunden bekommen. Und da muss man jetzt noch ein bisschen darauf hinarbeiten, dass wir dann auch das die Grammatur oder so, ne, dass man einfach dass der Gastronom sagt, so habe ich mir vorgestellt und so machen wir das jetzt. Weiß ich jetzt gar nicht, wer da der nächste ist. Ja.
Aber du gehst schon mal gern zu deinen.
Ja, irre Kunden gerne.
Zum
irre,
Essen.
Irre gerne. Ich esse für mein Leben gerne. Und wenn ich, das ist ja Herr Koch, Bäcker, Konditor, ja. Das ist genau mein Ding, mein Leben. Und da fühle ich mich sehr wohl. Aber ich glaube, ich hätte jetzt doch eines, wo ich sagen würde, das lege ich euch ans Herzen. Und das wäre wahrscheinlich dann das Aura von Alexander Herrmann und Tobias Beetz.
Ja.
Weil die Story dahinter mit dem Anima und dem Future Lab, dieses Fermentieren, dieses Lebensmittel konservieren, dann auf dem besten Punkt der Reife und dann auch im Geschmack weiterentwickeln und das wiederum dann einzubauen in die Menüs, das ist schon was ganz Besonderes. Und ja. Da bin ich natürlich ganz nah dran, weil auch ein Unterstützer, auch wahnsinnig großer Unterstützer, Aura, sag ich jetzt einfach mal, in Würzberg.
Ist auch nicht so weit von dir weg, ne?
Nee, ist auch nicht so weit
weg. Wie lange fährst du dahin?
Ja, schon 1,5 Stunden.
Ja, gut, aber
das ist für das mich jetzt
auch für dich ja nichts. Für dich ja nichts.
Genau, aber ansonsten haben wir wahnsinnig spannende Restaurants, also es ist ganz schwer zu beantworten.
Aber es ist schwer zu sagen.
Unter diesem Hintergrund und diplomatisch ausgedrückt,
ja.
Würde ich sagen,
auch. Ich verstehe das, war ich auch noch nicht, muss ich dringend hin. Und vor allen Dingen mit den Jungs auch nochmal quatschen.
Ja.
Das steht auch an. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben.
Ja.
Danke für deine Zeit, Christian. So, und das Brot, das darf ich behalten. Und meine Frau, wie gesagt, die freut sich schon sehr drauf.
Danke. Danke fürs Interesse, danke für die Einladung, danke die, wo es gehört haben bis hierhin und ich freue mich.
Danke, Christian.
Jo, tschüss.
Tschüss. So, und das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Und wenn dem so ist, dann bitte gebt uns doch da, wo es möglich ist, auf Apple, Spotify und so weiter, hohe Punktzahlen, gerne 5 Punkte, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und das hilft natürlich immer sehr. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Also, vielen Dank und bleibt uns treu.